Deutschlandfunk, Kultur heute.
Das Verhältnis des Menschen zum Fluss, der ja auch heute noch immer noch Nahrungsspender ist. Die Forelle, der Lachs oder der Zander schwimmen darin und landen dann manchmal auch auf unseren Tellern. Wobei es heute oft weniger um die Zubereitung als um den jeweiligen Anteil an Omega-3-Fettsäuren geht. Das gilt eigentlich für fast alle Lebensmittel, die auf ihre gesundheitlichen Funktionen und Mehrwerte abgeklopft werden, wenn sie nicht gleich quasi religiös als Heilmittel für eigentlich fast alle Krankheiten angepriesen werden, so wie Kurkuma, Chiasamen oder Matcha-Tee. Neu ist das allerdings nicht, denn schon mit dem Aufkommen des Vegetarismus in Europa und den Reformbewegungen wurde das Essen mehr als bloße Nahrungsaufnahme und Genuss.
Vorwärts oder rückwärts? Wohin bewegen wir uns?
Darüber habe ich mit der Kulturwissenschaftlerin Elisabeth Bronfen gesprochen. Sie hat 30 Jahre an der Universität Zürich gelehrt und zu englischer Literatur, Geschlechterverhältnissen und Popkultur geforscht und sich ebenfalls mit dem Thema Essen beschäftigt. Ich habe sie gefragt, ist das 21. Jahrhundert, wenn es um das Thema Essen geht, ein Jahrhundert des Rückschritts im besten Sinne?
Also man kann durchaus sagen, seitdem die Slow-Food-Bewegung aufkam und auch Terroir wieder ins Bewusstsein der Leute geraten ist, dass man in dem Sinne rückwärts schaut, also man sich überlegt, welche Produkte kann ich benutzen, die eben nahrhafter sind, die auch nachhaltiger sind, dass man auch sagt, es muss jetzt, also vor allem weg von diesem Convenience-Food, Fast-Food, was ja ganz besonders schick, auch modisch in den 80er, 90er Jahren des letzten Jahrhunderts war, in dem Sinne durchaus. Und gleichzeitig darf man nicht vergessen, wir denken im Moment viel globaler über Essen nach, als wir das je zuvor getan haben. Also ich kann mich noch erinnern, in den 80er Jahren, als wir zum ersten Mal Mozzarella bekommen haben in München. Mittlerweile sind wir ja schon bei der Burrata und wir wollen
Chiasamen nicht zu vergessen.
Stracciatella darf man auf keinen Fall vergessen, mit wunderbaren kleinen, was weiß ich, Kaviarperlen oder auch Roggen. Eben. Und wir gehen auch davon aus, dass wir überall Matcha bekommen müssten, Wasabi-Pulver und so weiter und so weiter. Das heißt, es ist eine Mischung aus zurückbesinnen auf das, was man immer schon gemacht hat, also beispielsweise auch diese ganze Brotbackwelle und gleichzeitig aber eben auch sehr zukunftsgerichtet, durchaus auch im Sinne, was man alle es miteinander verbinden kann und Sachen, die man eben wirklich sogar noch vor 50 Jahren in Europa praktisch nicht bekommen hat.
Auf der einen Seite müssen wir uns natürlich überlegen, wie wir in Zukunft essen, aus verschiedenen Gründen. Also auch was den Klimawandel zum Beispiel betrifft, ist das ein wichtiges Thema. Und dabei spielen bestimmte Techniken eine große Rolle, die früher selbstverständlich waren, wie das Fermentieren zum Beispiel und auch eben ein Besinnen darauf, wie früher die Produkte bezogen wurden. Gibt es da so ein Zusammenfallen sozusagen von vorwärts und rückwärts?
Ja, ich würde jetzt auch sagen, diese ganze Nose-to-Tail-Bewegung, dass man eben wirklich das ganze Tier, wenn man jetzt schon ein Tier schlachtet, wirklich das ganze Tier wörtlich ausschlachtet, was früher schon mal eine Norm war und jetzt vielleicht wieder eine Norm wird. Ich denke auch so ein gewisses, aber das ist natürlich nur bei bestimmten Leuten, weil bis zum gewissen Grad hat das immer auch mit Wohlstand zu tun, ein gewisses darüber nachdenken, wie viel Milchprodukte muss ich wirklich essen, weil was heißt das wiederum für die Kuhhaltung, das Gleiche mit den Eiern und den Hühnern. Also für eine bestimmte Gruppe Menschen ist da eine Rückbesinnung auf etwas und trotzdem kann man auch nicht wegdenken, es wird einfach so viel mehr Essen produziert und das heißt, wir müssen auch darüber nachdenken, was heißt das jetzt Freiland, was heißt das jetzt Tierbatterie, was heißt das, wenn wir jetzt von Tieren zu Fischen gehen, dann gibt es auf einmal bestimmte Fische gar nicht mehr, es wird also überfischt, was heißt das, wenn wir Gemüse und Obst hin und her fahren durch den ganzen Kontinent. Es ist wirklich eine Mischung zwischen Rückwärts, Rückbesinnung und gleichzeitig einfach die Welt hat sich völlig verändert in den letzten 100 Jahren. Und das muss man bei der ganzen Frage von wie man isst und wie viel man isst und was man isst, einfach mitbedenken.
Sie haben ja 2016 ein Kochbuch veröffentlicht mit dem schönen Titel Besessen. Das ist ein Kochbuch ohne Bilder. Allerdings die allerersten Kochbücher vor mehreren hundert Jahren, die hatten sowas logischerweise auch nicht, auch keine Zeichnung. Und die hatten auch ganz andere Angaben als heute, also die Mengenangaben zum Beispiel waren relativ vage, auch die Zeitangaben. Das heißt, da wurde ein bestimmtes Wissen vorausgesetzt, Wissen, das eben weitergegeben wurde. Das fehlt uns heute ganz offensichtlich. Und was uns vielleicht auch fehlt, ist mehr Mut und mehr Fantasie beim Kochen.
Also ich erinnere Leute gerne daran, dass das Wort Rezept natürlich eigentlich zwei Bedeutungen hat. Und diese alten Kochbücher waren im doppelten Sinne Rezeptbücher. Also einerseits, welche Kräuter, welche Zutaten, die man damals aß, benutzt man in welcher Menge. Und dann eben wirklich auch Instruktionen, und das ist so unsere heutige Vorstellung von Rezept, wie man die zubereiten soll. Aber eben weit ins 19. Jahrhundert gab es keine Bilder. Was ich ja wollte mit dem Kochbuch, ist einerseits eine Art Kochschule. Also ich habe da so ein Kapitel, was weiß ich, zu Suppen. Es gibt nur drei Wege, wie man eine Suppe produzieren kann. Das wird dann erklärt und da mache ich die verschiedensten Variationen an einem Gemüse, dem Kürbis, fest. Also die Idee für mich war, dass ich den Leuten erkläre, das war überhaupt Grundsatz bei dem Buch. Es gibt überhaupt nur vier Arten, wie man kochen kann. Kalte Sachen zubereiten, Pfanne, Topf oder eben Ofen. Und das dann so ein bisschen durchdeklinieren in der Idee, wenn die Menschen dann verstehen, warum muss der Eintopf, warum muss man das Brat anbraten, das Fleisch, und warum muss dann der Deckel drauf sein, dass sie dann von sich aus selber weiterdenken können. Gleichzeitig interessierte mich aber sehr, die Menschen, die das Buch benutzen, klarzumachen, dass Kochen so viel mit Vorstellung zu tun hat. Also wenn man sich vorstellt, wie ich etwas herstelle, brauche ich ein genaues Rezept auch nicht mehr, weil ich ja weiß, ich muss dies und dann muss ich das und dann tue ich das noch dazu. Aber nicht jede Tomate lässt sich gleich verarbeiten, nicht jedes Ei ist gleich groß. Das heißt auch, dass die Leute mehr darauf achten, was passiert jetzt eigentlich in meinen Töpfen und Pfannen und ist es so, wie ich das möchte oder nicht. Das hat ja alles damit zu tun, dass man die Einbildungskraft mit benutzen sollte. Und da schien mir, warum dann auch noch Bilder? Also ich versuchte ja in einer sehr bildhaften Sprache, deswegen sind die Rezepte auch eher sehr ausführlich beschrieben. Also nicht einfach nur, man nehme dies und zerklopfe das, sondern jetzt tut man dies und dann wartet man, bis das passiert und dann lauscht man, ob das sich so anhört und so weiter. Dass die Leute sich den ganzen Kochvorgang wirklich von dem inneren Auge erstmal durchspielen und wirklich ihre Einbildungskraft benutzen. Und was mir viele Leute dann auch gesagt haben, eigentlich waren sie dann ganz froh, keine Bilder zu haben, weil dann hatten sie sich ja vorgestellt, was sie essen wollten. Und wenn das dann nicht einem schönen, teuer fotografierten Gericht entspricht,
und nicht ganz
ist
echten.
Das ja eigentlich auch gut.
Ja, genau. Da kommen ja dann noch so Lacke und so weiter ins Spiel, die auf dem echten Essen nicht drauf sind, hoffentlich. Sie haben Ihr Kochbuch auch Kochmemoiren genannt. Hängt Erinnerung, also der Blick zurück, immer mit Essen zusammen?
Also vielleicht nicht immer, aber es ist so im doppelten Sinne, dass man sich an Gerichte erinnert. Und wenn man sich an die Gerichte erinnert, dann auch an die Szenen, in denen man sie gegessen hat, beziehungsweise, das ist ja so diese banale Geschichte von Marcel Proust, der in die Madeleine beißt und sich dann an seine Kindheit erinnert. Aber es ist ganz klar, Essen ist natürlich mit Erinnerung, auch mit Ritualen, mit Familienbräuchen, mit auch Dingen, die einem von den Müttern, Großmüttern oder auch Vätern mitgegeben wurden, verbunden. Also insofern hat es stark was mit Erinnerung und auch Erinnerungsorten zu tun. Und es hat aber auch damit zu tun, wie man über Generationen etwas zubereitet. Also, dass man sich erinnert, das hat man mal so gemacht und jetzt macht man es vielleicht ein bisschen anders oder man fügt noch was hinzu. Aber eigentlich erinnert man eine Tradition. Das war mir eben wichtig bei der Geschichte. Nicht nur die persönlichen Erinnerungen, die für mich an Essen hängen und auch das, wenn man für jemanden kocht und es gut macht und es gut gelungen ist, das Essen, also auch die ganze Situation am Tisch, dass die sich auch dann daran erinnern werden. Aber eben, dass es wirklich auch darum geht, eine gewisse Kochtradition nochmal aufzurufen als eine Form von Erbe.
Die Kulturwissenschaftlerin Elisabeth Bronfen über Essen, Kochen und Erinnerung. Ihr Buch Besessen ist im Echtzeitverlag erschienen.